Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Noch sind die meisten großen Häuser im Spielzeitpausenschlaf versunken. Da taucht die Frage auf, muss das so sein? Sollten die Theater nicht auch im Sommer geöffnet haben, statt 2 Monate den gesamten Betrieb runterzufahren? In einigen Feuilletons wird das diskutiert. Ich habe die Frage einem Theaterpraktiker gestellt, dem Schauspieler und Regisseur Murat Dikenci. Und so hat er geantwortet.
Ich glaube, der Kern dieser Frage ist tatsächlich, ob wir uns Ruhepausen dazwischen gönnen können. Und ich glaube, da würde ich für viele Kolleginnen mitsprechen, dass wir auch mal schauen müssen, wie können wir Theater entlasten und nicht, um diesen Druck standhalten zu müssen, so und so viel Premieren, die festgeschrieben worden sind, zu machen, damit wir auch mal zwischendurch nach Weihnachten oder nach anderen Feiertagen, wo die Menschen tatsächlich mal frei haben, dass wir auch mal frei haben. Darüber können wir gerne mal debattieren, aber zurzeit ist es so, dass alle nach diesen 6 Wochen letzten und wenn man sich die Klimaerwärmung anschaut und die Situation der Seele, dann glaube ich nicht, dass wir bei teilweise bis zu 35, 36 Grad im Theater sitzen wollen.
Tja, würden Sie gern bei 30 Grad im Theater sitzen? Also mich hat die Antwort von Murat Dikenci überzeugt. Die Idee, mal eine Ruhepause einzulegen im immer noch sehr überhitzten Arbeitstempo der Bühnen. Gut, aber eigentlich habe ich Murat Dikenci getroffen, weil wir über seinen neuen Job sprechen wollten. Er übernimmt nämlich im September die Studiobühne des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin und was er dort vorhat, wie er theaterferne Leute ins Haus kriegen will und warum viele Bühnen aus seiner Sicht viel zu elitär sind. Darüber und über vieles mehr sprechen wir gleich. Die Sommerpause der Theater, die neigt sich ganz langsam dem Ende zu und die neue Spielzeit, die beginnt in ein paar Wochen und einige Bühnen und Häuser, die starten dann unter neuer Leitung, so zum Beispiel das Studiojahr des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Dort übernimmt Murat Dikenci und wenn man seine Vita so anschaut, dann ist das ein richtiger Alleskönner. Der gebürtige Hannoveraner ist Dramaturg, Regisseur, Kulturwissenschaftler und war zuletzt Kurator und ist außerdem auch noch Schauspieler auf der Bühne zu sehen, in Arbeiten von Tino Segal oder von Nuran David Kalis. Im Film zum Beispiel in der Netflix-Serie Damen-Gambit und zuletzt war er künstlerischer Leiter der Universen am Schauspiel Hannover. Was das ist und was er vorhat jetzt am Studio, ja, darüber sprechen wir jetzt, denn er ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
So, jetzt müssen wir erstmal erklären, was das ist, dieses Studiojahr. Das ist ja im Prinzip die Studiobühne des Gorki-Theaters. Geschrieben wird das Jahr wie so ein spiegelverkehrtes großes R und das ist russisch und heißt Ja und bedeutet übersetzt Ich. Studio Ich also und so klingt die Selbstbeschreibung bislang des Maxim-Gorki-Theaters.
Studio Ja ist Kunstasyl für marginalisierte Themen und Denkweisen, Plattform für Diskussionen und Schaffensprozesse, postnational, queer, empowernd und ein Ort, an dem der Übergang von Diskurs zu Disco fließend ist.
Wow, ich sag mal so, das klingt so nach Spielwiese für alles und jeden. Murat Dikenci, was stellen Sie sich denn vor unter einem zukünftigen Studiojahr?
Ich glaube, diese Spielwiese, die trifft es eigentlich ganz gut, weil ich, wenn ich Orte übernehme, wie zum Beispiel die Universen in Hannover oder jetzt das Studiojahr, dann gehe ich immer davon aus, dass wir Räume brauchen. Also ich hoffe, dass wir an diesen Orten irgendwie alle zusammenkommen, diese ganze Kunstszene, aber auch mit den Menschen, für die wir es zugänglicher machen wollen. Darauf werde ich radikal achten und Radikalität, das ist, glaube ich, auch sehr treffend, dass wir mit einer radikalen Spielart oder mit einer radikalen Kunstform zu rechnen haben.
Radikal ändern sollten Sie ja auch das Publikum beim Schauspiel Hannover an den Universen. Das war ja im Prinzip auch sowas wie eine Studiobühne dort, wo Sie sozusagen dafür sorgen sollten, dass jetzt mal Leute ins Theater kommen, die da sonst nicht den Weg hinfinden. Sie haben es in der Zeit, seit 2021 waren Sie dort als Kurator und künstlerischer Leiter tätig. Sie haben ja jetzt schon ein paar Schlagworte genannt. Ich würde mal sagen, niedrigschwellige Zugänge, erstmal vielleicht sogar gar nicht so theatertypische Aktionen durchführen. Ist es das, was Sie dann jetzt auch mitbringen ans Studio Ja nach Berlin?
Ich denke ja. Ich werde auf jeden Fall meine Form der Kuration beibehalten, dass ich immer drauf schaue, wie kann man mehrere Disziplinen ineinander fließen lassen, weil ich eigentlich sehr inspiriert bin immer von zum Beispiel der urbanen Tanzszene. Es gibt sehr gute DJ-Kollektive, die auch mit migrantischen Stimmen auch für ihre Repräsentanz kämpfen. Und das sind so Kollaborationen, die ich auf jeden Fall eingehen möchte. da ich da irgendwie eine Kraft drin sehe, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt die Berliner Kulturlandschaft anschauen, dann finden wir uns oft immer mal partiell an irgendwelchen Orten wieder. Es gibt noch nicht den Raum, wo man sagt, ah, da könnte ich hingehen, da werde ich Gleichgesinnte finden und da werde ich Menschen finden, die solidarisch mit mir umgehen.
Gibt es denn schon konkrete Pläne?
Konkret werden wir uns natürlich der Poesie widmen, weil man bei Poesie an das Land der Dichterinnen und Denkerinnen in Deutschland denkt und oft bei Goethe und Schiller stehen bleibt, wollen wir eigentlich aufzeigen, dass es Leute gibt wie Semra Ertan, Maya Yim, Dinçer Gücüyeter, Michel Friedmann, die ja auch DichterInnen sind und denen wollen wir uns auch mal widmen.
Also wir als Teil der postmigrantischen Gesellschaft, das Maxim Gorki Theater ist ja 2013 von Shermin Langhoff übernommen worden, gemeinsam mit Jens Hilje, als Fortsetzung eigentlich des ersten postmigrantischen Theaters des Ballhaus Naunienstraße in Berlin-Kreuzberg. Da gab es eine legendäre Inszenierung, Verrücktes Blut von Nurkan Erpolat inszeniert damals. Sie haben da auch mitgespielt.
Ich habe das noch 10 Jahre gespielt,
ja.
Und etliche Gastspiele, die wir damals hatten.
Und da geht es ja um eine Lehrerin, die unter Waffengewalt die Schüler zwingen muss, in Schiller zu lesen. Das war eigentlich so der Beginn dieses postmigrantischen Theaters, was es ja so in der Form wirklich nur im Maxim Gorki Theater gibt. Und dann ist es ja auch eigentlich konsequent, dass Sie dort eine ähnliche Ausrichtung weiter verfolgen. Sie sind Enkel türkischer Gastarbeiter, aufgewachsen in einem sogenannten Problemstadtteil von Hannover, dank einer Lehrerin dann zum Knabenchor gekommen, haben dann auch als Teil des jungen Schauspiels schon erste Schauspielerfahrungen gemacht. Dann gab es in den frühen 2000er Jahren die Ausbildung zum Schauspieler und parallel schon gespielt. Zu der Zeit, muss man sagen, waren ja Schauspieler oder Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund immer sehr typbesetzt. Sie wurden dann gerne mal als Kriminelle besetzt. Es gab einfach überhaupt nicht diese Breite der Rollenvielfalt, die wir heute vielleicht haben und die wir beispielhaft in Netflix finden, wo es völlig egal ist, wo jemand herkommt, wenn er welche Rolle spielt. Was hat Sie damals dennoch ermutigt, diesen Weg zu gehen? Weil da gab es eben noch kein postmigrantisches Theater.
Das stimmt tatsächlich. Meine allererste Filmrolle war ein Friseurlehrling, der die Beihilfe eines Terroristen war. Auch wenn ich zu gewissen Castings gegangen bin oder so, da gab es noch nicht viele dieser Vorbilder, die wir uns gewünscht hätten. Und tatsächlich war so ein Schritt nach einem Vorbild von mir, Tim Safey, ein wunderbarer Schauspieler, den habe ich gegoogelt und dann gesehen, okay, das Ballhaus Naunienstraße, er spielt da Theater, das ist ja so wie so eine Off-Broadway-Bühne, habe ich mir gedacht damals. Das schaue ich mir mal an und dann wollte ich unbedingt Teil dessen sein. Und war radikal Teil dessen, weil ich dann in Regieassistenzen, Dramaturgieassistenzen, aber auch Ausstattungsassistent war und Produktionsleiter. Also das war dieses kleine Haus, wo wir alle miteinander irgendwie an allen Bereichen uns geholfen haben. Und tatsächlich will ich mit einer Anekdote, die mir erst letztens, als ich vom Filmfest München zurückgekommen bin, da saß ich mit Malik Bauer und Erol Afşin, zwei Schauspielern und einem Filmregisseur zusammen. Und durch Zufall saßen wir neben einem Ex-Intendanten, der uns erstmal gar nicht als Theaterschaffende wahrgenommen hat und wir dann später mit ihm ins Gespräch kamen und dann hat er gesagt, ja, und es ist ja jetzt hip geworden, ein diverses Ensemble zu haben und währenddessen musste ich daran denken, dass unsere Lebensart nicht unbedingt hip ist, dass unsere Kämpfe auch nicht hip sind. Also umso schöner, dass es als hip wahrgenommen wird, aber das ist nur eine Modeerscheinung. Aber ich kann mir tagtäglich nicht aussuchen, ob es hip ist oder nicht. Und das muss man auf die Bühne übertragen. Deswegen ist immer so mein Leitspruch im Hinterkopf, es muss so sexy wie möglich sein, was wir dort produzieren, weil dann wird es auch zugänglich, auch für die Menschen, für die wir das tun.
Haben Sie denn das Gefühl, also jetzt haben Sie ja schon diesen Ex-Intendanten zitiert, dass es nicht nur hip ist, sondern eben auch angekommen an den Häusern, dass die Stadtgesellschaft in irgendeiner Form sich auch im Theater widerspiegeln muss und nicht nur auf der Bühne in einem diversen Ensemble, sondern eben auch im Apparat?
Das ist genau das Problem, was wir versuchen jetzt anzufassen, weil ich jetzt auch in der Dramaturgie gemerkt habe, welche Bewerbungen bekommen wir. wen können wir weiter ausbilden und was kommt von den Schulen, was kommt von den ganzen Universitäten. Und ich mochte diese Ausrede immer nicht, ja, es gibt ja niemanden, es kommt ja niemand nach. Und tatsächlich ist das so, da müssen wir halt nach neuen Formen gucken, wie wir Menschen ausbilden können, wie wir sie fördern können, weil ich bin ja auch ein Beispiel dessen, dass ich, also im Theater finden sich ja wenige, die diesen Beruf irgendwie als eine Ausbildung genossen haben. Und deswegen müssen wir gucken, in welchen Feldern wir dann neue Leute ausbilden können und wie wir sie integrieren können in unserer Arbeit.
Ich habe mich nämlich gefragt, wenn Sie jetzt das Studienjahr übernehmen, dann ist es ja angedockt an ein Haus, was sowieso schon postmigrantisch arbeitet. Wären wir nicht eigentlich schon weiter, wenn Sie die Studiobühne des BE übernehmen würden oder des Deutschen Theaters? Weil da wäre das dann sozusagen wirklich ein Statement, in diese Richtung konkreter zu arbeiten.
Das ist tatsächlich die Frage, dass ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß nicht, ob ich in diesen Apparaten dann gut aufgehoben bin, wenn ich wieder als einzelne Person diese Kämpfe tragen muss. Das reicht nicht nur in den Leitungsebenen, das muss sich in alle Bereiche der Theater übertragen, dass dort eine Vielfalt an Kulturschaffenden vertreten ist. Und wenn ich diese Ressourcen nicht habe, dann weiß ich nicht, ob wir das leisten können. Und es ist auch immer, zum Beispiel Hannover war ein Schritt, wo wir gezeigt haben, wir können als Stadttheater etwas leisten, dass wir die Stadtgesellschaft wieder einladen und Menschen dorthin kommen und sehen, ah, ich fühle mich repräsentiert.
Aber wie machen Sie das ganz praktisch? Also wie ist das in Hannover? Wie hat das wirklich funktioniert? Hat das Haus jetzt neue, bislang theaterferne Zuschauer erreichen können? Ich habe gesehen, dass Sie da Playstation-Turniere veranstaltet haben, also solche Sachen. Klar, damit zieht man die Leute, aber wo erreicht man die?
Das ist tatsächlich eine Arbeit. Ich würde sagen, man muss sich von seinem hohen Ross einfach mal runterbewegen und aus diesen Häusern rausgehen, in die Stadtgesellschaft reingehen, gucken, vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben, weil die Leute kennen diese Apparate nicht. Die sind halt riesig unzugänglich, also in den Stadttheatern Deutschlands. Und meine Zielgruppe sind ja oft junge Menschen. Und ich denke mir immer, ja, sie haben einen Schulbesuch, aber was ist der nächste Besuch? Was ist der nächste Schritt? Und sie merken, ich komme dahin wegen eines Konzerts und erfahre dann erst, hier findet auch Theater statt. Es hat so eine Gastgeberinnenschaft, die ich an anderen Orten noch nicht gespürt habe. Und das ist so mein Ansatz, auch teilweise Mund-zu-Mund-Propaganda ständig zu betreiben, hinzulaufen, zu sagen, Und wenn aber das Programm das nicht hergibt, dann fällt es mir auch schwer, Menschen einzuladen, weil ich denke, ich stehe jetzt gerade vor der und der Person, die ist total theaterfremd. Wie kann ich sie begeistern? Also muss ich den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und sagen vielleicht, guck mal, stehst du auf die Musik? Das findet in diesem Theaterstück statt zum Beispiel.
Ich habe dann so gedacht, das ist ja ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Also man kommt erstmal und sagt, guck mal, hier gibt's Party und Workshops und ihr könnt euch da einbringen und es ist voll cool alles. Und dann plötzlich kommt da so ein Theaterstück um die Ecke, also haben Sie zumindest gemacht in den Universen, ein Stück über diesen umstrittenen dänisch-palästinensischen Dichter Yahya Hassan. Das hat dann aber irgendwie auch funktioniert. Ist es das so der Weg, erstmal so anfüttern mit so leichten Sachen und dann zu komplexeren Themen kommen, wenn man sie erstmal da hat?
Bei Yahya Hassan war das tatsächlich so ein Herzensprojekt, wo ich gemerkt habe, wie kann ich verschiedenste Disziplinen ineinander führen. Und ich dachte erstmal an Gerüche, ich dachte an einen immersiven Raum vor allem, weil ich oft in Theaterräume gehe und denke, ey, wir sitzen hier gerade mit Menschen live zusammen. Also was für ein Potenzial hat eigentlich Theater, dass wir permanent mit Menschen zusammensitzen, neben uns den Menschen riechen können.
Oder müssen.
Oder müssen oder teilweise ja uns berühren. Und das war so mein Ansatz zu sagen, ja, das ist doch toll, wenn diese Menschen dann auf eine Reise gehen können und dann sich mit verschiedensten Multimedial quasi berieseln lassen können. Ob es dann die Tonaufnahmen waren oder ob es die Videoaufnahmen waren, die wir gezeigt haben. Oder die Performer, die sich zwischen uns bewegt haben und getanzt haben. Oder auch die Menschen irgendwie animiert haben, irgendwie mitzumachen oder mitzutanzen. Und das ist dann mein Ansatz zu schauen, okay, wie können wir gegen YouTube, TikTok, Netflix anstinkern und das ist vielleicht die Form zu sagen, das ist diese Räume erlebbar machen.
Sind denn die Theater oft aus Ihrer Sicht im Angebot an die Zuschauer zu elitär oder zu sehr in so einem bestimmten gehobenen Zirkel, weil so viel vorausgesetzt wird, was man mitbringen soll, die dritte Adaption eines Klassikers, wo natürlich vorausgesetzt werden muss, dass der Mensch, der da hinkommt, den Klassiker kennt, sonst versteht er eigentlich gar nicht, was jetzt sozusagen die Neuinterpretation ist. Sind die Theater, also nochmal gefragt, zu elitär im Zugang?
Ich beschreibe das mal so, ich habe ein Lektorat und das nennt sich meine Familie. Mein Lektorat ist auch oftmals meine Schwester oder meine Eltern, dass ich sage, versteht ihr den Text? Würdet ihr da reingehen? Wenn ich denen das erklären muss und merke, es wird zu elitär, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Oder können sie koexistieren? Also braucht man, so wie bei Netflix, eine komplette Palette. Und ich würde sagen, ja, es braucht eine Palette, glaube ich. Man kann das trotzdem so anreichern, dass ein sehr intellektueller Stoff auch leichter zugänglich ist und andersrum. Aber definitiv, ja, wir sind zu elitär in der deutschen Theaterlandschaft. Es wird zu viel vorausgesetzt. Und gerade wenn ich mit Menschen in den Theaterräumen sitze und sie vor allem nicht deutschsprachig sind, dann denke ich, sind wir teilweise nicht zugänglich.
Und das werden Sie jetzt ändern im Studiojahr?
Ich schaue immer drauf, dass wir das so zugänglich wie möglich machen. Das ist eine Hoffnung und mit der gehe ich auf jeden Fall in diese Phase der Leitung des Studiojahrs.
Das sagt Murat Dikenji, Schauspieler, Kurator, Dramaturg und Regisseur und der neue Leiter des Studiojahr am Maxim Gorki Theater in Berlin. Ich wünsche dann jetzt noch ein paar erholsame Tage, bis es dann so richtig ernst wird und viel Glück mit der neuen Aufgabe.
Dankeschön.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Autor, Dramatiker und Übersetzer Jakob Nolte und erlebt hatte sie in Hannover.
Meine geniale Stelle ist schon etliche Jahre her. Das war nämlich in Nikolaus Stehmanns Inszenierung von Schlachthaus 5 am Schauspielhaus Hannover, wo ich groß geworden bin. Das war eigentlich interessant, weil ich noch sehr jung war und hatte gar keine Erfahrung mit Theaterschauen und bin dann früh so Stehmann-Stücke geschaut und dachte mir, das wäre ganz normal, dass alles so aufgelöst ist. In dem Stück, was eine Bearbeitung ist, des Kurt Vonnegut-Romans ist, ging es also eine Weile zur Sache und es gab lustige Szenen und lange Szenen und verrückte Szenen. Und scheinbar zum Schluss gab es einen Stillstand dieser Inszenierung und Christoph Franken saß auf der Bühne, auf einem Bett und hat immer nur den Satz aus dem Talking Heads-Song Heaven gesagt. Er meinte immer, Heaven is a place where nothing ever happens. Und dann hat er 2 Minuten gewartet und dann hat er wieder gesagt, Heaven is a place where nothing ever happens. Und das war ein relativ langer Loop. Und das Interessante war, dass das Publikum auf einmal gefragt war. Und einige haben angefangen zu klatschen, weil sie dachten, das Stück wäre zu Ende. Und andere haben dann die Klatschen angeschaut und meinten, nein, das Stück ist nicht zu Ende. So, das ist nur Teil der Inszenierung. Nachdem man so, ich würde jetzt mal sagen, 1,5 Stunden mit so Geschichte bombardiert wurde und Szenen, gab es einen Moment, wo durch diesen Stillstand, der da auf der Bühne zu sehen war, das Publikum so lebendig geworden ist. Und man im Publikum das Gefühl hatte, Teil dieser Entität zu sein, die irgendwie auch eine Verantwortung hat gegenüber dem, was da passiert oder nicht passiert, also dass man sich verhalten muss. Und diese Unsicherheit und dieses Gefühl, Teil des Publikums zu sein, fand ich ganz großartig.
Jakob Nolte über einen irritierenden Moment in Schlachthaus 5 gesehen in Hannover. Und mehr von Jakob Nolte gibt's im aktuellen Theaterpodcast. Da sprechen wir mit ihm darüber, wie man Texte fürs Theater übersetzt. Das war's für heute. Ich bin Susanne Burkhardt und ich danke für Ihr Interesse.